Amen. Gut. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt die Stimme Gottes. Ich weiß nicht genau, über was die anderen Teammitglieder referieren werden, als das sind der Matze und der Hans und die Anne. Die werden kommen und am Nachmittag wird dann der Dr. Magies ganz übernehmen. Der wird dann drei Botschaften hintereinander halten. Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht langweilig sein wird, sondern richtig gut. Dr. Magies und ich, wir kennen uns schon ziemlich lang. Er war der Abschlusssprecher in der Bibelschulklasse 1985. Schon ein paar Tage her, ne? Kann mich noch daran erinnern. Ja, damals war er der Sprecher. Aber heute ist er einer von den Sprechern in unserer Gemeinde. Also die Zeit ist vergangen, aber es haben sich gute Dinge getan. Na, und wenn ich so an die Bibelschulklasse von damals denke, wir sind heute ungefähr 4 bis 5 Mal so viel. In unserer Mini ein Tag immer wieder mal Bibelschule hier im christlichen Glaubenszentrum. Freut mich. Gut, lass uns aufschlagen zum Psalm 32. Meine Botschaft heißt, habe ich das schon gesagt jetzt? Die Stimme Gottes, siehst du? Ja. Psalm 32. Und zwar ist es ein Psalm Davids und er spricht über den Segen dessen, dem der Herr die Sünden vergeben hat. Na, glücklich der, dem die Übertretung vergeben ist. Das ist genau genommen, im Neuen Testament kannst du das erkennen, das ist der Psalm, der sich an die Christen wendet. Okay, das ist also ein Psalm, der uns direkt anspricht. Glückselig der, dem die Übertretung vergeben ist, dem die Sünde zugedeckt ist. Na, das ist im 2. Korinther Kapitel 5 zum Beispiel, steht darüber was, über die neue Geburt, über alle diese Dinge. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist und so weiter. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Als jemand gesündigt hat und seine Sünde nicht bekannt hat, hat der Heilige Geist an seinem Herzen gewirkt und er hat gestöhnt, aber gleichzeitig war die Sünde so eine Last auf ihm, dieses schlechte Gewissen, so eine Last auf ihm, dass er auch körperlich krank geworden ist. Weil da heißt es, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Das klingt doch nach psychosomatischen Schäden, klingt doch das. Den Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Also Sommergluten in der Wüste ist alles ziemlich heftig. Und ihr müsst jetzt schauen, wo ihr noch einen Platz findet. Wir werden nachher noch einen Tisch aufstellen, dann könnt ihr bequemer sitzen. Also Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand, auf dem Sünder, und das ist der Heilige Geist, der die Sünde, der die Welt überführt, wenn ihr euch erinnert, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, haben wir letzte Woche gehört. Der Heilige Geist sagt dir, dass du ein Sünder bist. Und das kann manchmal ziemlich drückend sein, kann ziemlich übel sein. Das ist ein Reden von Gottes Geist, dein Gewissen, hört mal, die erste Art und Weise, wie Gott spricht ist, oder eine allgemeine Art und Weise, wie Gott spricht zu dir, ist durch dein Gewissen. Er funkt Signale in dein Gewissen hinein und sagt dir, ob du was richtig oder falsch gemacht hast. Dein Gewissen ist immer dabei, ob die Mama dich sieht, wie du die Kekse klaust oder wie du die Weihnachtsgeschenke schon vor der Bescherung anschaust. In den Tagen vorher gehst du durch die Schränke und schaust. Also als kleines Kind, ja, bist du super neugierig, hinterher hast du ein wenig ein schlechtes Gewissen. Die Mama würde sagen, gehst du weg? Aber sie ist ja nicht da. Aber dein Gewissen ist da. Dein Gewissen ist deine eingebaute Mama. Ja, das ist wichtig, auf dein Gewissen musst du eingehen. Dein Gewissen ist nicht hundertprozentig. Du kannst sogar dein Gewissen so weit abtöten, dass du so übel draufkommst, eine ganze Gesellschaft so schlimm draufkommt, dass zum Schluss Gott eine Sintflut bringt und die wegwäscht. Diejenigen, die am Mittwoch da waren neulich, die wissen das. Na, die Heilszeit des Gewissens gab es nämlich auch einmal. Aber Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand, bedeutet nicht, dass Gott so seinen Daumen auf einen Menschen drauf sitzt und dann den runterdrückt, weil es ihm so viel Spaß macht, sondern vielmehr ist es so, dass Gott seine Hand auf einen Menschen legt, aufs Gewissen, das Gewissen belastet, damit dieser Mensch Buße tut, damit dieser Mensch sich wegwendet von seinen schlechten Taten und mit sich selber ins Reine kommt. Wohl dem, der mit sich selber im Reinen ist, wenn er die Augen zum letzten Mal zumacht. So tat ich dir kund meine Sünde, Vers 5, und deckte meine Schuld nicht zu. Siehste, jetzt kommt er mit Bekenntnis. Und dann trifft jetzt Vers 1 zu. Glücklich der Mensch, dem die Übertretung vergeben ist. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Es gibt eine Zeit, wo Gott dann nicht mehr zu finden ist, wo er dann die Tür zumacht. Die Tür an der Arche, Noah, hat Gott seinerzeit zugemacht. Nicht Noah, kein Mensch, sondern Gott. Und als die Tür zu war, war es aus. 100 Jahre lang, während er die Arche gebaut hat, hat Noah gepredigt. Tut Buße von euren üblen Taten, hört auf euer Gewissen. Die Menschen haben aber ihr Gewissen so abgetötet, dass es nicht mehr zuverlässig war. Und zum Schluss hat Gott eben die Tür zugemacht. Deswegen heißt es hier, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Schau, wenn du mit dir selber im Reinen bist, Buße getan hast, dann können Wasserfluten kommen, du hockst in der Arche. Die Tür ist hinter dir zu, nicht vor dir. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, als es begonnen hat zu regnen, plötzlich gemerkt haben, vielleicht war doch was dran an dem, was Noah gesagt hat. Und dann kamen sie und haben von außen mit ihren Fäusten an die Arche getrommelt, aber da war nichts mehr. Und als der Regen immer schlimmer wurde, haben sie immer fester geklopft, aber die Tür ging nicht mehr auf. Die hatten 100 Jahre Zeit. 100 Jahre Reden Gottes durch ihr Gewissen. Und sie sind nicht darauf eingegangen. Also wir halten mal fest, eine der wichtigsten und universellsten Arten und Weisen, wie Gott spricht, ist durchs Gewissen. Ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Das Bergungsort für Noah und seine Familie war die Arche. Vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Deswegen haben wir eine Lobpreis-CD gemacht, weil wir Rettungsjubel in unserer Arche haben. Und jetzt kommt Vers 8, jetzt spricht Gott, jetzt hör mal. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, und jetzt steht hier in der Elberfeld-Übersetzung, meine Augen über dir offen halten. Aber wenn du mal genau schaust, sind Klammern um dieses Wort offenhalten herum. Das steht im Urtext überhaupt nicht da. Im Urtext steht was anderes. Im Urtext steht drinnen, ich will dir raten, beziehungsweise das Wort raten ist das Wort leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten, heißt es da eigentlich. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wenn Gott jemanden mit den Augen leitet, dann musst du Gott ins Gesicht schauen, damit du seine Augen siehst. Ist das richtig? Also du musst Gott anschauen. Es ist eine ganz, ganz wichtige, grundsätzliche Sache. Wie schaue ich Gott an? Naja, also dass du auf dein Gewissen eingehst, ist schon mal der erste Schritt. Dein Gewissen sagt dir, was gut und falsch ist. Und wenn du die Gelegenheit hast, was Falsches zu tun, und du achtest auf dein Gewissen, dann ist es genau genommen so, dass du Gott ins Gesicht schaust, und er mit dem Kopf, den Kopf seitwärts bewegt, ja, oder vertikal. Dein Gewissen kann dir da einen Anhaltspunkt geben. Wenn dein Gewissen zu dir sagt, nein, in dem Moment, in dem du dein Gewissen prüfst, blickst du ins Gesicht Gottes und schaust, ob er ja oder nein sagt. Könnt ihr das nachvollziehen? So führt Gott dich zunächst einmal ganz primitiv auf die Art und Weise mit seinen Augen. Du musst also fragen, was sind Gottes Interessen? Wie ist Gott drauf? Dazu musst du natürlich das Wort Gottes kennen. Du musst wissen, wie Gott ist. Du musst seinen Geist kennen. Du musst wissen, wie er ist. Erkennen an seinem Wort, sehen, was er richtig und falsch für richtig und falsch hält. Und es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich meine, wenn du wirklich überhaupt keine Zeit hast und du willst mal das Alte Testament zusammengefasst haben, so auf einer einzigen Seite, in einem einzigen Kapitel, das gibt's, das kann man. Die Denke Gottes im Alten Testament heißt die 10 Gebote. Und die kannst du nachlesen im 2. Mose Kapitel 19, Kapitel 20 um den Dreh herum. Wenn du wirklich keine Zeit hast und wissen willst, was sagt das Alte Testament, dann schau die 10 Gebote an. Da steht drinnen, das sind 4 Gebote, die sich auf das Verhalten Gottes der Menschen Gott gegenüber beziehen. Ich bin der Herr dein Gott, sollst keine anderen Götter haben, sollst keine Bilder machen, sollst einen Feiertag heiligen, beziehungsweise sollst meinen Namen nicht umsonst verwenden. Gehen wir jetzt nicht darauf ein, was das heißt. Und dann die 6 Gebote, die was damit zu tun haben, dass du mit deinen anderen, mit deinen Mitmenschen gut zurechtkommst. Lüg nicht rum, sei nicht neidisch, ermord keinen, ja, lass deine Nachbarin in Ruhe. Kannst du nachlesen, so ungefähr steht es, das ist jetzt die unterfränkische Art und Weise. Genau so steht es vielleicht nicht drinnen, okay. Aber in diesem Sinne, ihr wisst, was ich meine. Also hoffe ich jetzt mal schwer. Preis dem Herrn. Gut. Mit den Augen leiten. Es gibt aber noch eine andere Art, mit den Augen zu leiten. Und zwar, wenn du ein altes Ehepaar triffst oder ein altes Freundespaar, Kollegen können das auch sein, die sich auskennen, die lange Zeit gemeinsam gegangen sind. Die stehen nebeneinander und hören einen reden. Und die hören ihn reden und reden. Die beiden brauchen sich nur anschauen. Keine weiteren Worte notwendig. Die wissen genau, was sie jetzt von dem Redner halten. Viel oder wenig oder was? Ich schaue jetzt genau hin, wie ihr schaut. Manchmal musst du gar nicht allzu viel reden. Manchmal langt ein Blick und du weißt es. Das gibt es, dass Gott zu dir spricht, wie wenn du ein alter Vertrauter wärst und dich mit Blicken verständigen kannst. Das ist natürlich wunderbar. Wenn das so ist, schau, wenn wir auf unser Gewissen eingegangen sind, das lehrt uns Psalm 32, und wenn wir dann eine gewisse Übung da drin haben, wenn wir dann auch Gottes Wort kennen, wenn wir genügend Erfahrungen mit ihm haben, wenn wir zeitlang schon gelebt haben mit ihm, dann können wir uns quasi mit unseren Blicken verständigen, Gott und du. Dann ist gar nicht mehr allzu viel großes Gerede notwendig. Das finde ich ganz interessant. Allerdings kannst du natürlich auch dein Gewissen übertreten und ohne Gott leben. Weißt du, dass Gott auch dann die Möglichkeit hat, dich auf seinen Weg zu führen? Es ist dann nur nicht so angenehm. Ich lese mal weiter. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und jetzt Vers 9. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Wenn du wie ein Esel für Gott bist oder ein Maultier oder ein ausschlagendes Pferd, dann hat Gott Mittel für dich. Das heißt Zügel, Zaumzeug, das heißt unangenehme Umstände, die dich disziplinieren und zwingen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Macht Gott sowas? Ein liebender Gott macht sowas. Der hat nämlich kein Interesse daran, hier eine Herde wilder Broncos da zu haben auf seiner Prärie, die dann Staub aufwirbeln und stampfen, sondern er ist der alte Indianer, der ankommt mit seinem Lasso, ja, und links und rechts die Broncos einfängt, einreitet, die kicken und treten, aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass du ihn abwerfen kannst. Da haben es schon ganz andere versucht, ja, ihn abzuwerfen und haben es nicht geschafft. Und eines Tages sagst du dann, ja, allzu gut, doch dein Weg. Na, du kickst und trittst und wirbelst Staub auf und brüllst, IA oder wie her, mein Weg, my way or the highway. Und dann zum Schluss sagst du, ja, also gut, doch dein Weg. Wenn Zaum und Zügel und so weiter deine Kraft gebändigt haben, dann nahest du dich Gott. Gott hat Mittel und Möglichkeiten, dich zu sich zu ziehen. Und es wäre doch blöd, ja, wenn erst irgendwelche schwierigen Umstände in deinem Leben kommen müssten, damit du wieder mal sagst, ja, könnte eigentlich wieder mal beten. Jetzt, wo ich hier einsam auf dem Pazifik treibe, in einem Schlauchboot ganz allein. Wäre doch blöd, oder? Mensch, jetzt bin ich hier über dem Meer in einem Fesselballon und niemand ist da und ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwie die Richtung zu beeinflussen. Es muss nicht erst dazu kommen, ja, dass du immer am seidenen Faden hier über dem Abgrund pendelst, dass du dann zu Gott kommst. Gott möchte dich mit seinen Augen leiten. Das ist doch viel schöner, ist doch viel besser, ist doch viel angenehmer. Nun gut, ich lese mal noch fertig, nachdem wir jetzt schon von Vers 1 begonnen haben. Vers 10. Viele Schmerzen hat der Gottlose, also merkt ihr das. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt ihr von Herzen Aufrichtigen. Wenn du geführt wirst von Gott und seine Stimme hörst, dann hast du allen Grund zu jubeln und dich zu freuen. Amen. Okay, nächster Punkt. Gott ist ein König. Also behandle ihn wie einen. Er ist nicht dein Kumpel. Wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, na, Gerd, dann sage ich, hör mal zu, Alter. Ich bin nicht dein Kumpel. Ich bin nicht dein Gerd. Ich bin dein Vater. Ja, okay, Vater. Und so ist Gott auch. Er ist dein Vater und behandle ihn also gefälligst als solchen auch höflich. Und er ist außerdem ein König. Er ist ein König. Behandle ihn wie einen. Denk mal dran, wenn du was von ihm willst, nimm mal ihn als Gott ernst und König und nimm mal dich als Beter ernst. Wisst ihr, die meisten Menschen scheinen sich nicht wirklich ernst zu nehmen. Es hat einen Grund, weshalb es in Matthäus Kapitel 6, Vers 7 heißt, ihr sollt beim Beten nicht blabbern wie die Heiden. Die denken um ihres vielen Redens willen, wenn sie erhört. Und gib's doch zu, die meisten Christen denken auch, mehr beten ist besser. Das gilt nur für eine Kategorie Gebet, meine Damen und Herren, und das ist Sprachengebet. Da ist wirklich mehr besser. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und er hat ja auch die tieferen Offenbarungen als alle anderen. Also, die sich aus dem Wort gegründet haben, aufs Wort Gottes im Alten Testament gegründet haben. Okay? Aber ansonsten, wenn wir zum Beispiel Bitten vorbringen, ein Anliegen haben und es vorbringen, dann müssen wir uns nicht hier den Mund fusselig reden. Oh Herr, ich bete jetzt schon zum 2367. Mal in den letzten 8 Tagen, dass du doch endlich dies, das oder jenes machen sollst. Mach doch endlich meine Frau freundlicher oder was auch immer. Reparier doch endlich meinen Mann. Gib mir endlich einen Mann. Nein, bet einmal und dann hat sich die Sache. Du beleidigst Gott genau genommen, wenn du ständig mit demselben Käse wieder ankommst. Du denkst dann offensichtlich, er hat dich nicht gehört oder er ist zu taub, dich zu hören. Oder du hast dein eigenes Gebet nicht ernst genommen. Ich denke da manchmal, ich bitte um was und dann stelle ich fest, naja, eigentlich möchte ich jetzt dann eigentlich was anderes. Da muss ich erst mein Gebet rückgängig machen. Wisst ihr, das ist voll komisch. Ich komme da blöd vor. Ich denke mal, ja, weiß ich jetzt überhaupt, was ich will? Ja? Weil, versteht ihr, Gott ist kein Mensch, den man da verschaukeln kann, zu dem man da 10.000 Mal kommen kann und immer wieder was anderes haben will. Herr, ich will ein rotes Auto. Dann ziehst du ein blaues vorbei vor. Nein, lieber ein blaues. Noch schöner wäre eigentlich ein gelbes. Und so weiter, bis du dann wieder bei Rot angekommen bist. Und dann geht's wieder los. Du wirst vermutlich nichts bekommen, weil Gott sowas nicht ernst nimmt. Matthäus Kapitel 6, Vers 7, plapper nicht wie die Heiden, tu ihn nicht zu Texten, sondern bring dein Anliegen vor ihm und dann nimm ihn, nimm dich, nimm dein Gebet so ernst, dass es dann gut ist. Dann sagst du jetzt, okay Herr, du bist jetzt am Arbeiten hinter den Kulissen und ich lob dich und ich danke dir, dass du das Beste in dieser Situation tust. Es hilft übrigens auch, das zu beten, von dem er weiß, oder das zu wollen, von dem er weiß, dass es der Herr will. Es ist vielleicht nicht schlecht für uns, mehr zu fragen, Herr, was willst du, als auf unseren eigenen Anliegen zu bestehen, habe ich schon gemerkt. Wir sind hier auf der Welt, ihr Lieben, um Gottes Reich zu bauen und nicht um ein noch größeres, sondern noch dickeres, sondern noch schöneres Auto zu haben. Wisst ihr, das fällt einem zu oder es fällt einem nicht zu? Meine Frau und ich, wir haben jetzt nach 7 Jahren ein neues Auto gebraucht, dringend. Ich hätte das alte noch weitergefahren, das hat mir gefallen. Alten Beamer, alten BMW. Und dann hat mir 6 Wochen jemand einen Mercedes angeboten und ich habe mir gedacht, Mercedes, du meine Güte, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, ja. Also ich verstehe, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie super toll gewaltig ist und ich unbedingt einen Mercedes brauche. Aber innerhalb von 6 Wochen hat der Mann, der mir den verkauft hat, das war ein offizieller Mercedes-Händler, hat ihn runtergesetzt und runtergesetzt, bis ich zum Plus einen Nachlass von ungefähr 7.000, 8.000 Euro bekommen habe. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn ich ihn jetzt nicht kaufe, bin ich selber schuld. Na, und das habe ich dann halt so gemacht. Wisst ihr, ich habe mich da nicht drum beworben, ich habe nicht einmal besonders gesucht, sondern das Ding kam halt. Und als ich mir dann gedacht habe, naja gut, ob ich jetzt einen gebrauchten Golf für das Auto, für das Geld kaufe oder einen Mercedes, geht doch lieber zum Mercedes. Aber es war jetzt nicht so, dass wir da gefastet und gebetet hätten, oh Herr, wir brauchen ein Statussymbol, wir brauchen... Nö, kaum einfach. Während wir andere Dinge getan haben. Okay, halt mir vielleicht mal fest. Denkt auch dran in diesem Zusammenhang, Jakobus Kapitel 1, 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Das gilt auch fürs Gebet. Du musst Gott nicht zutexten, er ist ein König. Überleg lieber genau, finde Schriftstellen, die dir verheißen, was du, worum du bittest. Und dann leg los, dann bet. Und spar dir dieses, ach Herr, immer dasselbe, das geht nicht. Okay. Jeremia Kapitel 23, 23. Daraus lesen wir, Gott sagt, ich bin nicht nur ein Gott der Nähe, ich bin auch ein Gott der Ferne. Hört mal, Gott ist nicht beliebig verfügbar. Er ist Gott. Und manchmal, und ich zitiere jetzt Zephania Kapitel 3, 17, heißt's, ich schweige in meiner Liebe. Manchmal ist Gott leise und sagt nichts. Das gibt's auch. Gott ist nicht beliebig verfügbar. Wenn du im Gebet zu ihm kommst, dann bring sein Wort mit. Bring die Verheißung mit, die du erfüllt haben möchtest in deinem Leben. Und dann überlass die Sache ihm. Noch was, ganz was Wichtiges. Es ist nicht so, dass du eine Verheißung hinnehmen kannst, quasi, du schlägst die Bibel auf, findest eine, die dir gerade passt und dann ziehst du die dir an. Es geht so nicht. Gott, der auch ein Gott der Ferne ist, muss dieses Wort, das du da liest, in deinem Herzen erst lebendig machen. In anderen Worten, du musst deine Nase in die Bibel hineinstecken und sie einfach lesen, 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 bis du auf einen Punkt kommst, der dich anspricht in deinem Herzen. Hört mal, das ist jetzt wirklich wichtig. Der dich in deinem Herzen anspricht. Wenn du einfach eine Verheißung rausklaubst, dann ist es vielleicht deine Seele, die betet. In deiner Seele ist wenig Kraft, Glaubenskraft. Was du haben musst, ist, dass dein Geist betet. Okay, da ist ein Unterschied. Und du kommst dahin, dass dein Geist betet, indem du dir Schriftstellen lebendig machen lässt. Und dazu musst du lesen. Du liest und liest und liest und liest und plötzlich, vielleicht in einem völlig ungeahnten Zusammenhang, wird an der Schriftstelle lebendig, vielleicht in einem völlig ungeahnten Zusammenhang. Das ist dann Gott, der mit deinem Geist kommuniziert. Plötzlich wird dir eine Schriftstelle, die dir in deinem Herzen, was dein Verstand vielleicht gar nicht weiß, ja, eine Sache bewegt dich in deinem Herzen und du weißt es gar nicht, aber du liest das Wort Gottes und plötzlich wird eine Schriftstelle dir besonders lebendig. Das ist dann Gott, der zu dir spricht und zwar in die Situation hinein, die dich wirklich beschäftigt. Du kannst dir Schriftstellen und Verheißungen nicht einfach so anziehen. Woher weiß ich das? Matthäus Kapitel 4, Lukas Kapitel 4. Wisst ihr, was das ist? Da geht es um die Versuchung Jesu. Und Jesus stand einst auf der Zinne des Tempels. Und der Teufel hat zu ihm gesagt, komm, stürz dich runter. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, er wird seinen Engel Befehl über dir geben, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel hat die Bibel gekannt, der hat die Bibel zitiert. Und Jesus hat es gehört, was der Teufel ihm hier sagt, anhand von großen, lauten, deutlichen, überwältigenden Gedanken. Hopp, komm, mach, hüpf. Die Bibel sagt doch, er wird dich bewahren, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, dann würde doch erst recht darauf achten, dass wenn du von der Zinne des Tempels fällst, nicht zerschmettert wirst. Wenn er schon auf deinen Fuß achtet beim Laufen, dass du dir nicht wehtust, dann würde er doch erst recht auf dich achten, dass du nicht zerschmettert wirst am Felsen, wenn du dich runterstürzt. Das waren die Gedanken im Kopf Jesu. Es war das Wort Gottes, das er hier im Kopf hatte. Aber hört mal, es hat nicht Gott gesagt, sondern es hat jemand ganz anderer gesagt. Es hat der Teufel gesagt. Hört mal, obwohl Jesus das Wort Gottes gehört hat, hat Gott geschwiegen. Seid ihr noch da? Obwohl das Wort Gottes im Raum stand, obwohl Jesus das Wort Gottes wirklich aus der Bibel hier gehört hat, hat Gott trotzdem dazu geschwiegen. Jesus hat geschaut in seinem Herzen, wer spricht hier? Das ist doch der Teufel, das ist doch nicht Gott. Ich habe hier zwar eine Schriftstelle, aber diese Schriftstelle, die ist in meinem Herzen irgendwie nicht lebendig. Ich werde einfach nicht begeistert über diese Schriftstelle. Irgendwie, wenn ich an diese Schriftstelle jetzt denke, im Zusammenhang mit mich von der Zinne stützen, dann fühle ich mich geistlich irgendwie innerlich tot. Gott, ihr Lieben, hat geschwiegen, obwohl Jesus das Wort Gottes gehört hat. Seid ihr noch da? Was hat Jesus dann gemacht? Jesus hat das Wort Gottes zurückzitiert. Er hat das Wort Gottes im Gesamtzusammenhang betrachtet. Jesus hat gesagt, Teufel, geh hinter mich, denn es steht außerdem geschrieben. Sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen, ne? Steht auch im Wort Gottes. Schau, du kannst das Wort Gottes zitieren und es bleibt tot. Und du kannst das Wort Gottes zitieren und es ist lebendig. Es kommt immer darauf an, aus welchem Geist herausgesprochen wird. Ich lese zurzeit ein Buch. Das heißt, immer wieder, wenn ich Zeit habe, ich kann mich damit nicht zu sehr beschäftigen, von einem Soziologen, von einem Herrn namens Alinsky, Saul Alinsky. Die Hillary Clinton hat über den ihre Universitätsabschlussarbeit geschrieben und er ist ein extrem einflussreicher Denker, auch für den amerikanischen Präsidenten zurzeit. Der ist bei dem quasi in die Schule gegangen, intellektuell. der war ein Marxist seiner Zeit, Alinsky, und war ein Gewerkschaftsführer, und er hat ein Buch geschrieben, Rules for Radicals, Regeln für Radikale. Also wie man sich durchsetzt. Und er hat viele interessante Sachen dazu gesagt. Und der zitiert immer wieder die Bibel. Das ist ganz eigenartig. Ganz am Anfang widmet er, hat er eine Widmung drinnen. Wir wollen hier auch dem größten Radikalen oder dem ersten Radikalen überhaupt aller Zeiten nur wohlwollend zunicken, der Erste, der gegen das Establishment rebelliert hat und immerhin mit seinem eigenen Reich belohnt wurde. Lucifer. So geht das Buch los. Und dann in den nächsten Sätzen, erfolgreiche Radikale waren die Urchristen und so. Ich habe mir gedacht, der Mann ist jüdischer Abkunft, ja. Ich habe mir gedacht, hey, der hat sich wirklich beschäftigt mit diesen Dingen. Der Mann ist der hat das Buch 1971 gestorben, 72, geschrieben, 72 ist er gestorben. Aber auch der zitiert die Bibel. Hiob 7,1. Das Leben ist Krieg und solche Sachen, schreibt er. Das ist hochinteressant. Nur wenn der Mann diese Sachen zitiert, die Bibel zitiert, wisst ihr, ich weiß, der huldigt bzw. der verehrt als Radikalen und Revolutionär den Luzifer. Wenn der jetzt anfängt, die Bibel zu erklären, ihr Lieben, dann weiß ich, das ist nicht der Geist Gottes. Du sagst, Pastor, warum liest du solche Bücher? Du, das ist ein Gewerkschaftsführer, das ist ein einflussreicher Soziologe gewesen, der die Denkungsart der mächtigsten Menschen unserer Tage, die Clintons und so weiter und Obama sind ja, können ja wohl dazu, ne, nachhaltig beeinflusst hat. Wenn du die Gedanken dieses Mannes mal kennst, dann weißt du, warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Oder wie bestimmte Bewegungen entstanden sind oder warum die so sind, wie sie sind. Na, zum Beispiel hat er gemeint, hey, du musst dich den Leuten anpassen. Wenn du Veränderungen machen willst, dann musst du dich so geben wie die sind. Der hat es zur Hippie-Zeit geschrieben. Der hat gemeint, ihr könnt natürlich Schimpfwörter schreiben und die Polizei als Schweine bezeichnen und so weiter, aber so werdet ihr keine Veränderung bewirken. Veränderung werdet ihr anders bewirken. Wenn die keine Langhaarigen wollen, dann müsst ihr euch die Haare schneiden. Wenn die wollen, wenn die Anzugträger sind, müsst ihr euch auch Anzüge anziehen. Und dann müsst ihr anfangen, Leute versammeln um eine Sache herum, zu der jeder Ja sagen kann. Zum Beispiel Umweltschutz. Es steht buchstäblich in dem Buch drinnen von 1972. Nimm einfach den Umweltschutz her und sag, wir sind gegen Umweltverschmutzung. Alle sind gegen Umweltverschmutzung. Wer ist gegen Umweltverschmutzung hier? Doch, denken wir alle, ne? Innerlich hast du die Hand gehoben, aber äußerlich nicht. Ganz klar. Und dann sagt er, ja gut, und jetzt habt ihr einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt und jetzt kannst du nebenbei die anderen Sachen auch noch bringen, wie zum Beispiel Familie aushebeln und so weiter. Es gibt keine zwei Geschlechter, es gibt fünf und so weiter und so fort. Es kommt alles neben rein, nachdem du schon eine gemeinsame Basis geschaffen hast. Hochinteressant, ihr Lieben. Also mich fasziniert sowas, okay? Die Denkungsart des Feindes. Aber auf was ich eigentlich raus will, und damit muss ich jetzt abschließen, ich habe zwar noch einen Haufen andere gute Sachen, aber müssen wir wann anders machen. Müssen wir wann anders bringen. Ich habe hier nochmal gute Sachen, aber das dauert nochmal eine halbe Stunde. Und jetzt komme ich mit dem Alinsky an auch noch. Ja. Wir halten mal fest. Gott ist nicht nur ein Gott der Nähe. Gott spricht nicht ständig. Er ist auch ein Gott der Ferne. Was bedeutet? Dass du prüfen musst, wenn du das Wort Gottes hörst. Ist es jetzt der Geist Gottes, der zu mir spricht? Zum Beispiel weiß ich von einer sogenannten christlichen Bewegung. Es hat mit einem guten Heilungsdienst begonnen, das Ganze. Mit einem guten Heilungsdienst. Der Mann hatte solchen Erfolg, dass er nach kurzer Zeit schon im Jaguar rumfuhr. Spätestens da haben wir gedacht, Jaguar? Prediger im Jaguar? Ist schon schlimm genug, wenn sie Mercedes fahren. Jetzt fährt er mit dem Jaguar rum. Das nächste war dann, dass die in ihren Kreisen zum großen Teil scheinbar die Moral abgeschafft haben. Alles im Namen der Liebe, versteht er? Ja, die Liebe. Und jetzt wohnt also die Lobpreisleiterin, soweit ich weiß, bei dem Leiter und seiner Frau mit dabei. Und das ist alles ganz super. Alles im Namen der Liebe, ihr Lieben. Ja, die Liebe erträgt alles, die Liebe, Hauptsache Liebe, versteht ihr? Das ist ein Missbrauch der Liebe. Du kannst das Wort Gottes völlig missbrauchen, das kannst du. Du musst immer hören, spricht hier wirklich der Geist Gottes? Oder ist es einfach nur eine Verkleidung, ja, die sich der Teufel umhängt? Ein frommes Gewand. Und dann, wenn er spricht, der Herr, naja, dann bist du auf der grünen, bist auf der guten Seite. Dazu musst du aber das Wort Gottes hinnehmen und musst es einfach lesen. Und du wirst feststellen, du liest Text, der sagt dir nichts, das ist Stroh, 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 Stroh. Du liest und verstehst nichts. Und plötzlich kommst du auf einen Punkt, auf eine Schriftstelle, die dich anspricht. Plötzlich sage ich, boing, genau, wow, spricht mich an. Vielleicht behandelt diese Schriftstelle eine Sache, die dich in deinem Kopf, in deinem Verstand jetzt gar nicht so sehr beschäftigt. Aber die wahren Fragen sind ja in deinem Herzen. Und da spricht der Herr dich an, preis dem Herrn. Stimme Gottes hören, ein hochinteressantes Thema. Kann man noch viel drüber sagen, wenn wir heute noch Sachen hören. Wir sprechen ja über Kommunikation mit Gott. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen.